Der Jahresausblick 2026.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind im neuen Jahr 2026 angekommen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute für dieses neue Jahr. Und natürlich auch alles Gute für dich, Thomas.
Vielen Dank. Auch von mir alles Gute für das neue Jahr, für dich, Katharina, und natürlich für alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Thomas, die erste Episode im neuen Jahr wollen wir traditionell für den großen Jahresausblick nutzen. Bevor wir nach vorne schauen, möchte ich aber ein allerletztes Mal zurückschauen. 2025 war an den Aktienbörsen ein exzellentes Jahr. Wie gut lagen die Prognosen der Analysten hier?
Der DAX hat das Jahr mit 24.490 Punkten beendet. Das war ein Plus von 23%. Das hatte tatsächlich niemand auf dem Schirm. Die durchschnittliche DAX-Prognose lag zu Jahresbeginn 2025 bei 21.178 Punkten. Selbst die optimistischste lag nur bei 22.500 Punkten. Von daher war 2025 ein Jahr, das an den Aktienmärkten alle Erwartungen übertroffen hat.
Jetzt interessiert uns heute ja vor allem der Ausblick auf das kommende Jahr. Wird es denn so positiv weitergehen?
Starten wir wieder mit den Analysen der Banken. Das durchschnittliche Kursziel für Ende 2026 liegt bei 26.000 Punkten. Dabei reicht die Spanne allerdings von 24.500 bis 27.500 Punkten. Das heißt aber auch, ein Verlustjahr erwartet für den DAX niemand.
Teilst du diese Einschätzung denn?
Entscheidend ist natürlich, wie sich die Gewinne entwickeln. Die sind im Börsenjahr 2025 langsamer gestiegen als die Kurse. Entsprechend gehen wir mit einem höheren, also teureren Kurs-Gewinn-Verhältnis in das neue Jahr. Das lag zum Jahreswechsel bei 17,6. Anfang 2025 stand es bei 15,0 zum Vergleich. Der Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre liegt bei 13,8. Um nur wieder auf diesen Durchschnitt zu kommen, bräuchten wir also einen Gewinnanstieg von 27% ohne weiteren Kursanstieg. Um auf das KGV von vor einem Jahr zu kommen, ist zumindest ein Gewinnanstieg um 17% nötig. Von daher fällt es mir persönlich schwer, einen allzu optimistischen DAX-Ausblick zu geben. Zumal da noch ein weiterer Punkt hinzukommt.
Jetzt bin ich gespannt.
Die DAX-Unternehmen erzielen den größten Teil ihrer Umsätze im Ausland. Die wichtigsten deutschen Exportmärkte sind die USA und Frankreich. In den USA sprechen wir über das Risiko einer Rezession. Frankreich hat ein massives Verschuldungsproblem. Von daher könnte der Rückenwind aus diesen beiden Staaten ein Stück weit ausbleiben.
Jetzt hast du die USA gerade schon angesprochen. Der KI-Boom war dort eines der größten Börsenthemen des Jahres 2025. Wird der denn 2026 weitergehen?
Wenn wir auf den Tech-Index Nasdaq 100 schauen, dann ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis hier im vergangenen Jahr trotz des massiven Kursanstieges nicht teurer geworden. Das liegt daran, dass die Unternehmensgewinne um 20% angestiegen sind. Trotzdem liegt das KGV mit einem Wert von 32 deutlich über dem 15-Jahres-Mittel von 24. Wenn die Gewinne weiterhin in dem Tempo wachsen, können die Unternehmen in diese hohen Bewertungen hineinwachsen. Allerdings sollten Anlegerinnen und Anleger auch bei hohem Gewinnwachstum nicht überrascht sein, wenn die Kurse langsamer steigen oder trotzdem mal nicht steigen.
Also gar kein so negativer Ausblick für die Tech-Unternehmen. Ich muss ja gestehen, hier hätten mich noch vorsichtigere Töne von dir nicht unbedingt überrascht.
Die gibt es an anderer Stelle. Und zwar bei den Small- und Mid-Caps in den USA. Schauen wir hier auf den Russell 2000. Der ist mit einem KGV von 36 noch teurer bewertet als der Nasdaq 100. 2025 sind die Gewinne zwar wieder gestiegen, nachdem sie zuvor mehrere Jahre gefallen sind, per Saldo laufen die Gewinne der kleineren Unternehmen aber seit 4 Jahren seitwärts. Von daher könnten die Risiken bei den Aktienkursen der kleinen und mittelgroßen Unternehmen deutlich größer sein als bei den Big Techs. Und auch ein wirtschaftlicher Abschwung in den USA würde diese Unternehmen deutlich härter treffen. Einfach deshalb, weil sie viel stärker auf den US-Markt ausgerichtet sind als die großen international aktiven Big Techs.
Lass uns im nächsten Schritt nach Japan schauen.
Gerne. Da haben wir mit dem Nikkei 225 einen Index, der mit einem KGV von 22,6 aktuell ähnlich teuer bewertet ist wie im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre. Anfang 2025 war das KGV allerdings noch gut 2 Punkte billiger. Die Unternehmensgewinne haben mit einem Plus von 13% zwar einen Rekord erreicht, aber das Kurswachstum war eben noch größer.
Kann es im Land der aufgehenden Sonne 2026 nochmal so deutlich nach oben gehen?
Ich bin da etwas skeptisch. Die Gewinne müssten sich für ein weiteres Plus idealerweise noch positiver entwickeln als 2025. Der japanische Yen ist beispielsweise gegenüber dem Euro auf ein Rekordtief gefallen. Das hat der exportorientierten japanischen Wirtschaft geholfen und hat die Gewinne gepusht. Eine Aufwertung des Yen wäre jetzt ein Risiko für Wirtschaft und Gewinne. Und mit den steigenden Zinsen ist 2025 ein zusätzlicher Gegenwind in den Markt gekommen, der jetzt 2026 auf das Gewinnwachstum drücken könnte.
Jetzt hast du die Zinsen gerade schon angesprochen. Die japanische Notenbank, die Bank of Japan, hat ihren Leitzins ja im vergangenen Jahr 2-mal um jeweils 0,25% erhöht. Siehst du hier eine Fortsetzung dieses Trends?
Wenn wir hier auf den Terminmarkt schauen, dann wird an den Börsen aktuell für 2026 eine weitere Zinserhöhung um 0,25% fest eingepreist. Danach würde der Leitzins Richtung Herbst ein Niveau von 1% erreichen. Einem zweiten Zinsschritt in Richtung Jahresende wird eine Wahrscheinlichkeit von fast 80% gegeben.
Auch wenn eine Zinserhöhung überschaubar klingt, der Trend ist ja ein anderer. In den USA scheint die Frage eher zu lauten, wie oft sinken die Zinsen? Oder wie siehst du das?
Mit der Einschätzung hast du vollkommen recht. Uneinigkeit besteht an den Börsen aktuell bei der Frage, ob der noch amtierende Fed-Präsident Jerome Powell den US-Leitzins noch einmal senken wird oder nicht. Immerhin steht er im Januar, im März und im April ja noch 3 Zinssitzungen vor. Spätestens unter seinem Nachfolger geht es dann aber nach den aktuellen Prognosen der Terminmärkte weiter nach unten. Eingepreist sind mindestens 2 Zinsschritte in diesem Jahr, wobei einem dritten aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 39% gegeben wird.
Das klingt so, als müsste sich ein neuer Fed-Präsident einmal mehr zwischen den beiden Zielen Preisstabilität und niedrige Arbeitslosigkeit entscheiden?
Möglicherweise gar nicht so sehr. Denn die an den Börsen eingepreiste Inflationsschätzung ist zuletzt stark zurückgegangen. Aktuell liegt sie für die kommenden 12 Monate bei 2,3%. Das ist zwar immer noch über dem Notenbankziel von 2%, aber im Oktober lag diese Erwartung noch bei fast 3%. Von daher hat Pauls Nachfolger möglicherweise die Chance, sich vor allem auf den Arbeitsmarkt zu fokussieren und eben im Fall einer weiter steigenden Arbeitslosenquote die Zinsen zügig zu senken.
Sinkende Leitzinsen in den USA. Worauf dürfen wir uns in der Eurozone einstellen?
Die kurze und einfache Antwort lautet: auf den Status quo. Im Moment geht praktisch niemand davon aus, dass die EZB ihren Leitzins im Jahr 2026 verändern wird. Stand jetzt gibt es dafür auch keinen Grund. Die Inflation lag zuletzt mit 2,1% sehr nahe am EZB-Ziel von 2%. Im nächsten Jahr wird sie sich nach der Prognose der EZB bei 1,9% einpendeln. Von daher ist aktuell noch nicht mal klar, ob der nächste Zinsschritt der EZB, wann auch immer er kommen mag, nach oben oder nach unten gerichtet sein wird.
Jetzt würde unser Podcast nicht Hashtag Volatility heißen, wenn wir nicht regelmäßig einen Blick auf die Volatilitäten werfen würden. Was siehst du hier Spannendes?
Damit kommen wir zurück zu den Aktienmärkten der Eurozone. Nach seinem fulminanten Jahresstart war der DAX ja im zweiten Halbjahr mit seinem Seitwärtslaufen so etwas wie der Underperformer. Wenn wir hier auf die für dieses Jahr erwarteten Marktschwankungen schauen, dann wird an den Börsen eine Fortsetzung dieser Underperformance erwartet. Die erwartete 12-Monats-Volatilität des DAX liegt beispielsweise über der des französischen CAC 40 und auch über der des spanischen IBEX. Und wenig überraschend liegt sie auch über der des Eurostoxx 50, dem Indikator für die gesamte Eurozone. Es werden beim DAX also höhere Schwankungen erwartet. Und höhere Schwankungen sind meist nach unten gerichtet.
Wir werden auf jeden Fall im Blick behalten, ob diese Prognose recht behält und ob das am Ende auch so eintritt. Thomas, zum Abschluss unseres heutigen Jahresausblicks möchte ich dir die Chance geben, noch einen Aspekt deiner Wahl anzusprechen. Einen, den du ganz besonders spannend findest. Ganz egal, ob positiv oder negativ. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
Bei der Chance entscheide ich mich ganz klar für einen positiven Aspekt und nehme den Eurostoxx Dividenden-Future für das Jahr 2027. Der zeigt, welche Dividendenzahlungen bei den 50 Aktien aus dem Eurostoxx 50 im Jahr 2027 erwartet werden. Und ich nehme deshalb den 2027er Future, weil diese Dividenden aus den im Jahr 2026 erwirtschafteten Gewinnen ausgezahlt werden. Und dieser Dividenden-Future stellt Dividenden auf einem neuen Rekordniveau in Aussicht.
Das war doch ein schöner Schlussaspekt für unseren Jahresausblick. Wir sind am Ende der ersten Episode des neuen Jahres angekommen. Mir hat dieser Jahresstart viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.